Willkommen zu dieser Sendung von der Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Die Niederlande hat heute im Rahmen der Beitrittsgespräche zwischen der Tschechischen Republik und der Europäischen Union den Abschluss des EU-Beitrittskapitels wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit verhindert. Grund dazu seien Bedenken zur vorgeschlagenen Übergangsfrist für staatliche Hilfe 3 tschechischen Hüttenbetrieben und Niederlande verlangt mehr Zeit zur genaueren Überprüfung dieser Angelegenheit. Der tschechische Chefunterhändler Pavel Telička, der derzeit in Brüssel ist, trifft somit nicht mit seinen Amtskollegen aus den EU-Ländern zusammen und die Beitrittsrunde findet nicht statt. Den Beobachtern zufolge spielte bei dieser Entscheidung auch die schwierige innenpolitische Situation in den Niederlanden und die Zweifel der dortigen Politiker hinsichtlich einer großen Erweiterung eine Rolle. Die Europäische Kommission ist nicht zufrieden damit, wie die Tschechische Republik den Banken vor ihrer Privatisierung staatliche Hilfe leistet. Der EU-Kommissar für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Mario Monti sagte nach einem Gespräch mit dem tschechischen Premier Vladimír Špidla, dass es sehr wichtig für Tschechien sein wird, volles Vertrauen und rechtliche Sicherheit den Banken und den Investoren zu gewährleisten. Die staatliche Hilfe den Banken wird noch geklärt werden müssen, sagte Mario Monti weiter. Das Kabinett hat gestern trotz Erwartungen keine Entscheidung über die Reduzierung des Haushaltsdefizits für das nächste Jahr getroffen. Über eventuelle Einsparungen und Änderungen des vorgeschlagenen Haushaltsdefizits wird die Regierung erst auf ihrer Sondersitzung am kommenden Montag entscheiden. Vorher werden noch die Chefs der Regierungsparteien über dieses Thema beraten. Finanzminister Sobotka stellte am Donnerstagabend fest, der Regierungsbeschluss über ein 157 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 5 Milliarden 230 Millionen Euro hohes Haushaltsdefizit, gelte auch weiterhin. Im Spiel seien, so der Finanzminister, einige Varianten. Bei der allersparsamsten Variante könnte das Defizit 114 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 3,8 Milliarden Euro, erreichen. Die konservative Partei hat das Außenministerium ersucht, während des NATO-Gipfels den anderen Mitgliedsländern der Nordatlantischen Allianz den Vorschlag zu unterbreiten, Israel zum NATO-Beitritt aufzufordern. Nach Worten des Parteichefs Jan Forst erfüllt Israel die geografische Bedingung für die NATO-Mitgliedschaft, da es ein Mittelmeerstaat ist. Zweitens stellt der Staat Israel eine liberale Demokratie dar, sagte Forst, der hinzufügte, dass Israel von autoritären Kräften gefährdet wird. Er verglich das Geschehen in Israel mit der Lage in der Tschechoslowakei in den Jahren 1938, 48 und 68. Deswegen habe, so der Parteichef, eben die Tschechische Republik das moralische Recht, Israel zum NATO-Beitritt aufzufordern. Die konservative Partei entstand 1992, hat ca. 400 Mitglieder und bekennt sich zum modernen Konservatismus. Soweit die Nachrichten, durch das weitere Programm für zum Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Auch in unserer heutigen Sendung haben wir wieder einiges für Sie vorbereitet, und zwar Beiträge zu folgenden Themen. Das Prager Abgeordnetenhaus hat den Gesetzentwurf zur Durchführung einer Volksabstimmung über den EU-Beitritt Tschechiens verabschiedet. 20 Bürgermeister aus dem tschechisch-deutsch-österreichischen Dreiländereck haben sich zum Informationsaustausch im südböhmischen Prachatice getroffen. Und die öffentliche Verwaltung in Tschechien ist nach wie vor ein Kritikpunkt und möglicher Stolperstein für Tschechien auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe im Spiegel der Medien hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Zurzeit vergeht kaum ein Tag, an dem es in der Tschechischen Republik keine gewichtigen Neuigkeiten oder keine aktuellen Debatten zum Thema EU-Beitritt gibt. Der jüngste Meilenstein am Weg Tschechiens in die Union: Das Abgeordnetenhaus hat ein Gesetz zur Durchführung einer Volksabstimmung über den Beitritt beschlossen. Mehr darüber im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Fast einstimmig fiel am Donnerstag der Beschluss der Abgeordneten aus. Die Tschechen und Tschechinnen werden in einem Referendum darüber entscheiden, ob sie der Europäischen Union beitreten wollen oder nicht. Das Gesetz muss nun noch vom Senat bestätigt und vom Präsidenten unterschrieben werden, beides gilt jedoch als sicher. Der einzige Streitpunkt bestand in der Frage, ob eine gewisse Mindestbeteiligung Voraussetzung für die Gültigkeit des Referendums sein solle. Jene von der Demokratischen Bürgerpartei ODS favorisierte Grenze fehlt nun aber doch in der verabschiedeten Version. Die Angst, dass am Ende etwa nur 15% der Wahlberechtigten über einen EU-Beitritt Tschechiens entscheiden könnten, teilt jedoch auch die ODS-Senatorin Dagmar Lastovecka, sie ist eine der Autorinnen des Gesetzesvorschlags, nicht.
Diese Befürchtung ist in diesem Fall wohl nicht am Platz. Ich glaube, die Bürger sind sich dessen bewusst, wie ernst dieser Schritt ist und welche Auswirkungen er auf ihr Leben haben kann. Und ich vertraue darauf, dass sie sich in großer Zahl an dem Referendum beteiligen werden. Auch die Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass die Beteiligung in einigen Ländern sogar 90% erreichte.
Sollte, wie dies derzeit erwartet wird, der Beitrittsvertrag mit der EU im März 2003 unterschrieben werden, dann könnte das Referendum bereits im darauffolgenden Mai stattfinden. Die Strategien der einzelnen Parteien bis dahin? Die Mitte-Links-Regierung von Premier Wladimir Spidla sieht sich ganz auf EU-Kurs und will durch eine derzeit in Entwicklung befindliche Werbekampagne ein positives Abstimmungsergebnis erzielen. Dennoch bleibt Spidla mit Prophezeiungen noch zurückhaltend.
Ich denke, dass die Beteiligung sehr ansehnlich sein wird. Und das Ergebnis? Nun, das ist derzeit natürlich noch die Frage.
Miroslav Kalousek, er ist Abgeordneter der ebenfalls in der Regierung vertretenen Christdemokraten, erklärte, welche Bedeutung der Volksentscheid für seine Partei prinzipiell hat.
Das ist ein Referendum, in dem jeder darüber entscheidet, ob ein Teil der souveränen Kompetenzen des Staates nach Brüssel übergeht und indem auch jeder darüber entscheidet, ob wir zu Europa gehören wollen oder zum Balkan.
Und die ODS, sie hat den EU-Beitritt zwar im Programm, meldet sich aber immer wieder mit EU-skeptischen Äußerungen zu Wort, sieht sich angesichts der geplanten EU-Image-Kampagne als Hüterin der Objektivität. Wenn die anderen Parteien die Tatsachen verzerren, dann werde sie es sein, die den Bürgern die Wahrheit sagt. Fazit: Trotz der Einigkeit über ein Referendum wird heftig weiter debattiert. Doch bereits am Samstag steht ein anderes Referendum ins Haus. Die Iren werden über den Vertrag von Nizza abstimmen, der eine Grundlage für die Erweiterung darstellt. Und dann geht die Diskussion ohnehin in die nächste Runde.
Der gegenseitige Informationsaustausch stand auf dem Programm des Treffens von 20 Bürgermeistern der Grenzgemeinden aus drei Ländern, das am Donnerstag in der südböhmischen Stadt Prachatice-Prachatice stattfand. Martina Schneiberger war, fragte einen der Teilnehmer des Treffens, den Bürgermeister der bayerischen Gemeinde Hinterschmieding, Heinrich Lenz, nach den Hauptthemen der Zusammenkunft.
Die Hauptthemen waren vor allem die Gebietsreform, die Funktionalreform, die ansteht, also diese Neugliederung der Verwaltungseinheiten. Das war einmal ein Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt war Kurwesen, also Tourismus, Fremdenverkehr. Und der dritte Punkt waren die Nachbarschaftskontakte, die Beziehungen, die Partnerschaft, die ja teilweise schon über viele Jahre gepflegt werden.
Das Treffen wurde von der Stadt Prachatice initiiert, wie ich hörte.
Die Stadt Prachatice hat eingeladen, der Jan Bauer hat eingeladen, der Bürgermeister. Und sie haben auch sozusagen das geleitet, ja.
Was schätzen Sie am meisten an diesem Informationsaustausch, an der gegenseitigen Hilfe?
Für uns ist vor allem wichtig, wir haben festgestellt, alle Beteiligten haben festgestellt, dass wir im Prinzip die gleichen Probleme haben. Und dass es wichtig ist, im Gespräch zu bleiben, sich auszutauschen, Erfahrungsaustausch ist besonders wichtig. Und vor allem, dass man die Kontakte, die geknüpft worden sind, weiter pflegt und vertieft.
Soweit Heinrich Lenz. Der Bürgermeister von Prachatice, Jan Bauer, der die Begegnung initiierte, betonte, es habe sich nicht um das erste Treffen dieser Art gehandelt. Prachatice habe, so der Bürgermeister, schon immer die Ambition gehabt, eine bedeutende Rolle in den tschechisch-deutschen und tschechisch-österreichischen Beziehungen zu spielen. Es gab in der letzten Zeit einige wichtige Ereignisse, über die die Gemeindevertreter nun diskutieren mussten, wie zum Beispiel die erwähnte Gebietsreform oder die Hochwasserfolgen. Jan Bauer sagte:
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Bürgermeister versuchen, Kontakte zu ihren Amtskollegen zu knüpfen, um von ihnen die notwendigen Informationen zu bekommen. Wir stellten den Bürgermeister aus Deutschland und Österreich unsere Gebietsreform und einige lokale Projekte vor. Und zwar, weil es den Kandidatenländern an Informationen darüber mangelt, was der EU-Beitritt mit sich bringt. Und andererseits, die EU-Länder über die Beitrittskandidaten nur wenig informiert sind. wenn dieses Treffen zum Informationsaustausch und zum besseren gegenseitigen Kennenlernen wirklich beigetragen hat, dann bin ich sehr zufrieden. Darüber, wie der jüngste Fortschrittsbericht über die Kandidatenländer der Europäischen Kommission in Bezug auf die Tschechische Republik ausgefallen ist, haben wir Sie in unserer Sendung Eurodomino informiert. Einer der Kritikpunkte, die, wie bereits in den vorangegangenen Berichten laut wurden, ist der Bereich der öffentlichen Verwaltung in der Tschechischen Republik. Am vergangenen Freitag fand in Prag eine Konferenz statt, die eben diesen Komplex zum Thema hatte. Katrin Schrieber berichtet.
Die Konferenz mit dem Titel Europäisierung der öffentlichen Verwaltung in Mittel- und Osteuropa wurde im Rahmen eines gleichnamigen Forschungsprojektes organisiert, das das Institut für Europäische Politik mit Sitz in Berlin in Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln durchführt. In Prag waren unter anderem Angehörige des Innen- und Außenministeriums der Tschechischen Republik, Mitarbeiter des Instituts für internationale Beziehungen und Mitglieder der Delegation der Europäischen Kommission in der Tschechischen Republik unter den Diskussionsteilnehmern. Professor Dr. Wessel, Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln, erläutert den Forschungsansatz.
Ausgangspunkt unserer Arbeit ist die Feststellung, dass in Europa und insbesondere der Europäischen Union Verwaltung, Administration eine ganz zentrale Rolle spielen. Und um diese Rolle näher uns anzuschauen, haben wir bei 5 Ländern der Beitrittskandidaten untersucht, wie die öffentliche Verwaltung mitwirkt bei den jetzigen Verhandlungen zur Mitgliedschaft und werden dann auch einige Überlegungen anstellen, was denn nach Mitgliedschaft passiert.
Besorgnis wurde vor allem in Bezug auf die Tatsache laut, dass die Tschechische Republik nach wie vor kein Gesetz über den öffentlichen Dienst verabschiedet hat. Ein solches Gesetz sei eine wesentliche Voraussetzung für eine unabhängige und stabile Verwaltung. Das bestätigte Professor Wessel und führte des Weiteren an,
das Zweite, das ist natürlich die Ausbildung für diese Sache. Vieles kann man nicht trainieren vorweg, aber einiges kann man, und das fängt relativ einfach an, dass man ein paar Sprachen zusätzlich lernt. Man muss Länderkunde betreiben, klassisch, und man muss auch lernen, eben in diesem, was wir so vornehmen, Ebenensystem nennen, sich zu bewegen.
Die Vorbereitung der Staatsbeamten, die aller Voraussicht nach künftig im Rahmen der EU tätig sein werden, wurde im Rahmen der Diskussion mehrfach als unzureichend bezeichnet. An mehreren Stellen wurde außerdem angemerkt, dass, obgleich Tschechien mit der Reform der öffentlichen Verwaltung bereits begonnen habe und beispielsweise im Hinblick auf die Dezentralisierung der Verwaltung wichtige Schritte unternommen hat, die Umsetzung in der Praxis noch nicht als optimal bezeichnet werden kann.
Jeder hat ihn sicher schon einmal erlebt, einen Straßenbahnunfall, bei dem das Gleis blockiert wird, sodass sich eine lange Schlange von Straßenbahnen bildet und ein totaler Verkehrskollaps die Folge ist. Gleich 10 Zusammenstöße einer Straßenbahn mit einem anderen Verkehrsmittel gab es am Donnerstag in Prag. Marketa Maurova berichtet.
Die Prager Metro hat vor dem Hochwasser 1.200.000 Reisende pro Tag befördert. Alle diese Leute müssen nun über 1000 Ersatzbusse, Straßenbahnen und Züge nutzen. Kein Wunder daher, dass dabei im Stadtverkehr Krisenmomente entstehen. Die Sprecherin der Prager Verkehrsbetriebe Michaela Kuchaschowa schließt aus, dass Müdigkeit der Fahrer an den Unfällen vom Donnerstag schuld sein könnte.
Es wird zurzeit natürlich sehr darauf geachtet, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, Pflichtpausen und obligatorische Ruhezeiten für Fahrer. Der Prager Verkehr ist natürlich überfordert und es kommt zu solchen Unfällen. Allerdings zu einem dramatischen Zuwachs der Zahl von Unfällen ist es nach den Überflutungen nicht gekommen.
Die statistischen Daten zeigen einen Paradox. Während die öffentlichen Verkehrsmittel im September und Oktober letzten Jahres im Durchschnitt einen Unfall auf 17.000 Kilometer hatten, gibt es in denselben Monaten dieses Jahres einen Unfall auf 19.000 Kilometer. Der Direktor der Prager Verkehrsbetriebe Petr Blažek erklärt dies folgendermaßen.
Unsere Fahrer müssen häufig unter gefährlichen Bedingungen fahren und wissen das auch. Desto mehr müssen sie sich konzentrieren, desto mehr müssen sie aufpassen. Das ist einer der Gründe, warum die Zahl der Unfälle gesunken ist.
Die Lage in Prag soll sich am kommenden Wochenende verbessern. Am Samstag wird die U-Bahn-Station Florenz wieder in Betrieb genommen. Es ist dies die erste Station, die unter Wasser stand und nun wieder eröffnet wird. Unmittelbar darauf sollen jene Fahrspuren auf der Prager Magistrale, die bisher nur für Ersatzbusse reserviert waren, wieder allen Autofahrern zur Verfügung gestellt werden. Die ganze Metrolinie C soll Mitte November wieder funktionstüchtig sein, die Linie A kurz vor Weihnachten. Am längsten müssen die Benutzer der Linie B abwarten. Diese wird erst im März kommenden Jahres ihren vollen Betrieb wieder aufnehmen.
Bohuslav Martinů ist einer der berühmten tschechischen Komponisten, der hierzulande lange Zeit verkannt wurde. Jitka Mátková macht sie nun mit seinem Leben und Schaffen vertraut.
Der Name des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů war jahrzehntelang mehr im Ausland als hierzulande bekannt. Der 1890 geborene Komponist hatte wegen der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg dem Leben im Ausland den Vorzug gegeben und eben diese Tatsache sorgte dafür, dass sein Name und damit auch sein Werk auf die schwarze Liste der kommunistischen Machthaber gesetzt wurde. Auch nach Martinus Tod 1959 im schweizerischen Liestal hatte sich daran nicht viel geändert. 20 Jahre später wurden zwar seine sterblichen Überreste aus der Schweiz in Martinus Geburtsort Polička auf der böhmisch-mährischen Höhe überführt, aber auch danach wurden seine Musikwerke hierzulande nicht allzu oft gespielt. Martinů klang vielen tschechischen Ohren, die mehr auf Smetana oder Dvořák eingestimmt waren, zu modern. Und so galt der Komponist für viele Musikfreunde nach der Wende 1989, als man seine Werke endlich auch hierzulande des Öfteren hören konnte, als eine Art Neuentdeckung. Immerhin, Martinus Werke werden nach wie vor besonders auf internationalen Podien präsentiert. In Europa und in den USA stehen in diesem Jahr 5 neue Operninszenierungen auf dem Programm verschiedener Theaterhäuser, so zum Beispiel die lyrische, surrealistische Oper Giulietta, die im November insgesamt 7-mal in der Pariser Oper Garnier zur Aufführung gelangt. Dasselbe Werk wurde auch für das diesjährige Musikfestival im österreichischen Bregenz, das im Sommer stattfand, in einer neuen deutschen Übersetzung einstudiert. Mit Martinus Oper Drei Wünsche konnte sich von März bis Mai das Publikum in Augsburg bekannt machen. 2 Kammeropern, und zwar die ursprünglich für den Rundfunk komponierte Oper Stimme des Waldes und das avantgardistische Werk Tränen des Messers, werden im November in New York aufgeführt. Und last but not least, an diesem Freitag, dem 18. Oktober, ist die Premiere von Martinus Mirandolina im irischen Wexford zu erleben.
Und das war's auch schon wieder vom Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit unserer Sendereihe Im Spiegel der Medien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Woche ist wieder einmal schnell vergangen und so begrüßen wir Sie auch diesmal recht herzlich zu einer neuen Folge von Im Spiegel der Medien, die Mediensendung von Radio Prag. Für Sie am Mikrofon ist Robert Schuster. Seit einer Woche bewegt die tschechischen Medien eigentlich nur ein einziges Thema. Die Frage, wie wohl in einem Vierteljahr Václav Havel als Staatspräsident beerben wird, füllt täglich die Meinungsseiten der tschechischen Zeitungen. Interessant daran ist aber, dass die mögliche Havel-Nachfolge von den Journalisten lange Zeit nur ganz beiläufig behandelt wurde. Erst als aber der frühere Ministerpräsident und häufige politische Gegner Havels, Václav Klaus, alle Spekulationen beendete und selber in den Ring im Kampf um die Präsidentschaft stieg, vergeht nicht ein Tag, an dem von den Journalisten nicht verschiedene Szenarios präsentiert werden, wie die nun spannend gewordene Wahl ausgehen könnte. Schon bevor sich Klaus für eine Kandidatur entschied, taten das vor ihm 5 weitere Politiker, doch erst seine Bewerbung gab dem Ganzen eine neue Dynamik. Es scheint sich somit anschaulich zu beweisen, welchen Gesetzmäßigkeiten der Journalismus in der heutigen schnelllebigen Zeit folgt. Denn es gibt in Tschechien sicherlich nur wenige Politiker, die eine vergleichbar starke mediale Anziehungskraft haben, wie eben Václav Klaus. Die tschechischen Zeitungskommentatoren versuchten, das Thema der kommenden Präsidentenwahl von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten. Ihre Beiträge reichten dabei von seriösen Analysen über die Chancen der einzelnen Bewerber bis zu etwas sarkastisch eingefärbten Kommentaren, die sich grundsätzliche Gedanken über das Präsidentenamt überhaupt machten. Zu letzteren gehörte da der Kommentar von Martin Komarek, dem Chefkommentator der auflagenstarken La Fronta Dnes, welcher am Donnerstag unter dem Titel »Ein Kopf wird gesucht« erschien. Eigentlich besteht gar kein Grund, einen Präsident zu wählen. Schließlich ist dieses Amt ein Relikt aus alten Zeiten und ist ohne politische Bedeutung. Der beste Weg, einen neuen Amtsinhaber zu finden, ist die Stelle auszuschreiben und klare Auswahlkriterien zu definieren. Er sollte fähig sein, lächelnd ausländische Delegationen zu empfangen, Grenzen niederlegen können, perfekt in der Einweihung von neuen Gebäuden sein, Militärparaden richtig absolvieren können und immer dort anwesend sein, wo zum Beispiel eine Naturkatastrophe geschieht. Deshalb sollten wir uns also keine Sorgen machen, dass wir für diesen Job niemanden entsprechenden finden werden. Soweit Martin Komarek. Die Tageszeitung Lidové Noviny befasste sich unter anderem mit dem gegenwärtigen Wahlmodus. Der Präsident wird nämlich von beiden Kammern des Parlaments gewählt. Und auch der Frage, ob es überhaupt möglich ist, dass eine wirkliche starke Persönlichkeit gewählt wird. Michael Mussel meint in seinem Kommentar unter dem Titel »Der, der niemand stört«, der neue Präsident wird sicher unter starken Schmerzen das Licht der Welt erblicken und es ist sicher, dass es sich um einen Kompromisskandidaten handeln wird. Es wird jemand sein, der über ein hohes Maß an Anerkennung verfügt und relativ konfliktlos ist. Eben jemand, der niemanden allzu stark stören wird. Der nahenden Neubesetzung des höchsten Staatsamtes in Tschechien wird zunehmend auch im Ausland Aufmerksamkeit geschenkt. Kein Wunder, bahnt sich doch mit dem Abgang Václav Havels für viele Beobachter das Ende einer Ära an. Obwohl die politische Wachablöse auf der Prager Burg erst Mitte Januar nächsten Jahres über die Bühne gehen soll, kann bereits jetzt eine erste Bilanz über 12 Jahre Havel als Präsident gezogen werden. Diesen Versuch unternimmt für Radio Prag der aus der früheren Tschechoslowakei stammende und nun über viele Jahre in Deutschland lebende Publizist Jiří Löwy, dessen Kolumnen und Kommentare regelmäßig in der tschechischen Zeitung Lidové Noviny erscheinen.
Ich glaube, dass man im Ganzen das Wirken von Václav Havel positiv sehen wird, wenn auch im Inland nicht mit so viel Bewunderung wie im Ausland, aber das gehört dazu. Das ist ja sehr oft so, dass ein Staatsmann im Ausland schließlich populärer ist als zu Hause. Ja, zu Hause haben es die Propheten immer schwer. Ne?
Václav Havel wurde in seiner Bedeutung für das Land oft mit dem ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Masaryk verglichen. Beide Politiker verbindet zudem nicht nur eine lange Amtsdauer, sondern auch, dass sie über die Jahre hinweg bei der Wahl nie ernstzunehmende Gegenkandidaten hatten. Das neue Staatsoberhaupt wird aber wahrscheinlich aus einer zwischen mehreren Kandidaten stattfindenden Kampfabstimmung hervorgehen. Wird das aber nicht zwangsläufig dazu führen, dass der neue Präsident ein schwaches Mandat haben wird? Jiří Löwy meint dazu im Folgenden.
Diese Befürchtung habe ich eigentlich nicht. Sehen Sie, 1989, also im Dezember, kannten Václav Havel vielleicht 6% der Einwohner und es gelang innerhalb eines Monats, ihn allgemein bekannt zu machen. Oder das andere Beispiel, Masaryk stellte in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht nur einen wenig bekannten, sondern auch einen absolut unpopulären Typ dar, weil er gegen den Hauptsturm der öffentlichen Meinung vorging in vielen Fragen.
In den Ländern Mitteleuropas werden die Präsidenten im Unterbewusstsein vieler Bürger nach wie vor als Ersatzmonarchen wahrgenommen. Besteht da die nicht die Gefahr, dass die Präsidenten dann leicht den Kontakt zum gemeinen Volk verlieren können?
Tja, das ist wahrscheinlich ein gewisser Bedarf, der noch von der österreichisch-ungarischen Monarchie herzustammen scheint, weil ähnliche Erscheinungsformen sieht man in Tschechien, in Österreich und in Ungarn. Das fällt ja doch auf, wie sehr sich das gleicht, gerade diese äußeren Attribute, die Sie geschildert haben, mit der Burgwache und so weiter. In Tschechien kommt noch die eigene Fanfare dazu. Aber das scheint einem Bedarf in der Bevölkerung zu entsprechen.
Egal, wer letztendlich neuer Präsident wird, er wird auf jeden Fall an seinem Vorgänger gemessen werden. Jiří Löwy warnt jedoch davor, das künftige Staatsoberhaupt gleich von Beginn an in die gleiche Schublade wie Havel zu stecken und fordert von der Öffentlichkeit und den Medien, dem neuen Mann auf der Burg Zeit zu lassen, wie er abschließend gegenüber Radio Prag meint.
Natürlich wird jeder Amtsbesitzer einen eigenen Stil entwickeln. Es hat auch unter den bundesdeutschen Präsidenten immer sehr verschiedene Persönlichkeiten gegeben und es wird mit Sicherheit keine Kopie, keinen Klon eines Havel geben, sondern je nachdem, wer es wird, wird das Amt auch wieder neue Akzente bekommen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Robert Schuster.
Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, wie Sie hörten Radio Prag, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.